Rüdiger, one last time. Wie ist das Wetter in Buxtehude?
Oh, dass ich mich von dieser Frage überhaupt noch mal kalt erwischen lasse, Bernie. Nee, ich greife jetzt nicht zum Handy, ich gucke nicht nach. Ich warte mal, ich nehme mal gerade eine telepathische Verbindung mit dem Wetterhahn auf dem Rathaus in Buxtehude auf.
Du bist der Stand-up-Weatherman.
Das Wetter ist durchwachsen eher kühl, aber viel zu trocken.
Hm. Das ist immer dein Resümee beim Wetter, ne?
Naja, was spürst du?
Ich spüre auch, dass es ein Tick zu kühl ist in Buxtehude, aber ich spüre, dass wärmere Zeiten im Anmarsch sind.
Ich glaube, mit der Aussage macht man nichts und alles falsch.
Okay. Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und dann, jetzt hätte ich es fast falsch gesagt, denn er ist heute auf Remote Island, also quasi am anderen Ende der Leitung, sitzen er und sein Virenscanner. Und pass auf, Rüdiger, jetzt kommt die Killer-Ansage,
ja.
Killer-Introduction. Mhm. Masken waren schon sein Daily Business, als Nüsslein und Nöbel noch Spendengelder veruntreut haben. Denn er ist der Manifest Actor, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der Hochleistungs-Neurodermitiker, der Carsharing-Connoisseur und Heizkatzen-Dompteur, der Superfood-Hipster Deutschland, interessantester Musikkritiker, der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen, der Porn-Free-Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf.
Guten Tag, lieber Bernie.
Gesponsert wie von einem Karal-Peschel-Bieter ein Laberweitig sind.
Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Vielen Dank vor allem an Matthias. Matthias aus Cork, ne? Mm. Das klingt jetzt wie eine Fake-Hörerpost. Aber Matthias wohnt wirklich in Cork, in Irland, und hat uns mit einer Riesenladung, ich möchte sagen, eine Wagenladung an Tee.
Eine Schiffsladung.
Ja, genau. Supported, die du noch nicht zu Gesicht bekommen hast, Rüdiger, aber das werden wir bald ändern. Und zunächst einmal, wir sind heute erstmals und vielleicht letztmals, wir werden es heute nicht erfahren, remote unterwegs, dazu gleich mehr. Also Rüdiger sitzt quasi nicht in den selben vier Wänden mit dem für uns üblichen 8 Metern Sicherheitsabstand, sondern du bist bei dir zu Hause, in der Küche, im Büro.
Genau, ich bin zu Hause in der Küche. Also eine Stelle, wo wir auch schon gepodcastet haben, aber heute sitze ich hier alleine.
Mit namhaften Gästen wie zum Beispiel Passun.
Ja, haben wir hier gesessen, richtig.
Ja. Jetzt warst du kurz weg, Rüdiger.
Achso, Markus Kafka.
Ja, echt, der war auch in deiner Küche.
Markus Kafka war in meiner Küche, ja.
Ja.
Unser Bauknecht.
Der Bauknecht war in deiner Küche?
Bauknecht. Ah nee, Entschuldigung, das habe ich jetzt hier gerade gelesen. Nee, der Bauknecht war nicht da.
Unser Sportdirektor war auch in deiner Küche, ne?
Das stimmt.
Ja, wie heißt er nochmal? Maximilian Nowka.
Nowka, den habe ich die Woche getroffen. Der hat, da tun sich schöne Sachen in seinem Leben.
Ja, wirklich?
Das muss er selber erzählen oder ich flüstere es dir privat.
Hm. Vielleicht laden wir ihn mal ein. Wir laden ja eigentlich keine Männer ein, außer sie sind bei den anonymen Alkoholikern.
Aber ja, oder ja.
Muss er sich verkleiden als. Hat er nicht auch, der spielt doch auch Frauenrollen,
der
oder?
Also wir haben beide schon, leider nicht in der gleichen Produktion, aber wir waren beide schon Charlies Tante.
Ja, ich finde, das zählt eigentlich.
Ja, gerade noch so, finde ich.
Aber
er war sehr lustig. Also viel lustiger als ich.
Unmöglich eigentlich. Unser Thema heute ist Zombies.
Ja,
weil wir eigentlich, eigentlich habe ich das dir so ein bisschen oktroyiert, das Thema, aber ich dachte, wir wandeln ja auch, fast gesagt Lustwandeln, wir Frustwandeln eher auch so durch die, zu zombiehaft durch die Gegend auf der Suche nach Impfstoff.
Sinn.
Und, ja, und Sinn drehen uns in den
und immer, Leben.
Immer selben aber Kreisen.
Aber auch menschlicher Wärme. Eigentlich alles, also es ist, der Vergleich hinkt weniger als, also er hinkt eigentlich gar nicht.
Nee. Und genau. Und dazu ist es auch das Staffelfinale vom Brennerpass, wenn man so will. Denn uns ist aufgefallen, dass wir so ein bisschen fertig sind, ne? Also ein bisschen müde, erschöpft, kann man so sagen, oder?
Ja, ein bisschen ausgelaugt. Also ich meine, ich glaube, nächste Woche wird ja auf uns zukommen, dass ganz viele Leute in den sozialen Medien schreiben und erzählen, dass genau vor einem Jahr das letzte Mal war, dass sie im Büro waren, bei der Arbeit waren und ich halt das letzte Mal auf der Bühne waren. Es jährt sich jetzt halt alles so. Wir gehen jetzt gerade wir gehen wirklich in die neue Saison.
Und so haben wir es ja im Brennerpass früher auch gemacht. Wir haben ja vor der neuen Saison einfach eine kleine Pause gemacht, ne?
Genau.
Und unsere letzte Pause war, glaube ich, so in etwa von Mai, anderthalb, so irgendwas von April und Mai oder so, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und wir haben jetzt eigentlich seit Anfang Juni durchgepodcastet, oder?
Das müsste so sein, ja.
Ja, relentless waren wir.
Relentless.
Und ich finde, wir haben uns eine kleine Pause verdient.
Ja. Also wir haben auch letzte Woche schon mal zwischendurch mal eine Woche Pause gemacht und das hat uns so ein bisschen vielleicht auch auf den Geschmack gebracht, dass wir dachten, ach ja, stimmt, das ist so, das könnte man, das geht ja, das könnte man machen und ja.
Ja, und tatsächlich ist es auch so, dass jetzt Rüdiger die Vorsichtsmaßnahmen, die Corona-Vorsichtsmaßnahmen hier noch als Sicherheitsbeauftragter vom Brennerpass natürlich auch noch mal ein bisschen verschärft hat und was natürlich seine Aufgabe ist und sein gutes Recht. Aber ich habe dann auch festgestellt, okay, wenn wir jetzt hier jede Woche eigentlich Schnelltests machen oder auch uns mit der Remote-Technik rumärgern, wenn sich das nicht vermeiden lässt, auch in ein paar Wochen, dann machen wir das natürlich. Aber erstmal ist es nicht so unbedingt das, was das Brennerpass, ich spreche jetzt nur für mich, Flair so richtig ausmacht. Also ich mochte schon so uns, die Begegnung an sich, habe ich schon geschätzt. Und die Begegnung auch quasi auf Audio zu protokollieren, das ist das Schöne hier gewesen, selbst in den Krisenzeiten.
Das sehe ich genauso. Und ich freue mich aber auch wirklich darauf, wenn es irgendwann mal wieder möglich ist, dass wenn wir Gäste und Gästinnen haben, dass man dann gemeinsam in der Runde sitzt. Ja.
Ja, also und vor allem wirklich, es ist auch so, dass also ich will es nicht sagen, im Gegensatz zu dir, weil so genau weiß ich es ja gar nicht, aber ich vermute mal, ich habe gerade ein Stück mehr zu tun als du und nicht ganz so mit der Sinnbefreiung zu kämpfen, aber dafür habe ich auch ständig mit dem Thema zu tun, Remote-Aufnahmen, warum geht das nicht, warum kann man hier nicht treffen, warum Interviewpartner etc. etc. Und dann muss ich sagen, was ist einfach das rein vom Feeling her, das Gefühl, irgendwie anstrengend, mich damit auch noch beim Brennerpass auseinandersetzen zu müssen.
Ja, das
sage
ich auch.
Das sage ich ganz ehrlich.
Naja. Ich glaube, Pause im Moment nicht schlecht. Ich meine, ich war letzte Woche, ich war bei Aldi, ich stand morgens um 7 da und habe mal so Schnelltests besorgt, falls mich auch interessiert hat. Ich merke aber auch, es ist so, irgendwie ist es auch komisch, jemanden zu fragen, du, wollen wir vorher einen Test machen, bevor wir uns treffen? Ich finde, wir können Pause machen.
Ja, vielleicht muss man sich da einspielen, vielleicht trifft man sich jetzt aber nur noch mit Tests und das ist auch nur sowas wie früher, hat man sich eine SMS geschrieben mit einer Uhrzeit, jetzt kommt noch ein Test dazu, vielleicht gewöhnt man sich dran, vielleicht erübrigt sich das Ganze bald, wir werden es hoffen. Wir wollen jetzt auch nicht zu sehr hier die Corona-Geplagten mimen, aber ich finde, man kann ja generell jetzt, ob Corona hin, Corona her, einfach mal so ein bisschen so eine leichte Zermürbung hier konstatieren bei uns. Und wir wollen ja nicht zermürbt für euch podcasten.
Stimmt.
Ja. Und deshalb gehen wir jetzt nochmal alles, den ganzen Rest, den wir noch haben.
Genau.
Mit
deshalb Fake, reden wir jetzt über Zombies.
Ja, genau. Mit Fake, aber erst mit Fake-Hörerpost, Rüdiger.
Ja, hast du welche? Ich habe auch lustigerweise welche bekommen.
Ja, ja. Dann schieß los.
Du, ich hab Fake-Hörerpost bekommen per berittenem Boten und zwar von Archibald Hugo vom Seichten Gewässer. Der fragt, in Tinte geschrieben und auch so komisches Papier, also werte Herren vom Brennerpass, habt ihr eigentlich eine Meinung zu Meghan, Harry und ihrem Interview bei Oprah? Und was sagt Werner Lorand dazu? Das stand unten noch im PS, aber das weiß ich nicht, ob du das beachten willst.
Ja, der Werner Lorand, das kann ich schon mal ausrichten. Der ist mit dem Harry persönlich nicht so vertraut. Der ist mehr die Generation Diana.
Ach so, okay.
Das ist, der Werner Lorand war damals, bevor er bei 1860 angefangen hat, Hofberichterstatter für den bayerischen, für den Norddeutschen Rundfunk, für den NDR, hat das aber beendet für seine Trainertätigkeit bei mir, bei unserem Verein. Und er ist einfach ein bisschen raus aus dem Geschäft. Und wenn wir mehr wissen wollen, sollen wir die Sibylle Reichenberg fragen, hat er gesagt.
Okay. Wer ist das?
Das ist die Ex-Society-Expertin von Sat.1 Frühstücksfernsehen. Heißt, glaube ich, aber auch Weichenberg und nicht Reichenberg. Aber gut, was weiß ich schon. Soll ich antworten jetzt auf die Frage?
Ja, wenn Archibald? Du eine Meinung hast, wir müssen doch nicht. Ich meine, jeder sagt, vielleicht ist es auch eine blöde Frage, jeder sagt, habe ich im Archibald auch gesagt. Archibald habe ich gesagt, hat zurückgeschrieben. Ja, weißt du, das ist so ein Thema, da hat jeder eine Meinung zu. Ja, sag doch mal, Bernie, also sei denn, wenn du eine hast.
Ich finde interessant, dass man ja sagt, die englische Krone, ne, es ist so eine Institution mit einer Pressemaschinerie und mit ganz viel Einfluss drauf und so. Aber ist Oprah Winfrey nicht die letztlich größere Institution auf der Welt?
Lustigerweise, sie gilt ja auch als eine der reichsten, ich weiß nicht, wie reich sie ist, aber verdammt reich ist sie auch. Aber ist sie so reich wie die englische Königin?
Ist ihr Einfluss in dem Fall nicht sogar größer?
Ja.
Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, eine die Royals, die haben zum Beispiel, wenn sie jetzt mit Jeffrey Epstein irgendwelche Entjungferungsinseln gründen, ich habe extra nicht Jungferninseln gesagt.
I see what you did there.
Ja, yeah. Entjungferninseln hätte ich sagen sollen, um den Wortwitz perfekt zu machen. Genau, dann haben die ja quasi so ganz auch so…
Santa Maria. Entschuldigung.
So Presseapparate. Aber letztlich hat Meghan Markle vielleicht sogar das größere Backup mit so einer Oprah-Show. Das ist eigentlich mein Take dazu. Und ansonsten würde ich einfach nur sagen, das ist doch einfach ganz prima, dass man das Thema auf der Ebene mit der Signalwirkung, wie man so schön sagt, besprechen kann. Und dann auf die Art und Weise auf Rassismus und große und kleine Rassismen hinweisen kann.
Ja. Ja, der Buckingham Palace hat ja auch ein Statement losgelassen, so dass man diesen Rassismusvorwurf, dass man dem natürlich nachgehen will. Interessanterweise zum Vergleich, es gibt kein vergleichbares Statement des Buckingham Palace, wo man gesagt hat, na, der Sache hier mit Prince Andrew und den Entjungferungsinseln, dem wollen wir auch mal nachgehen. Also da gab es jetzt nichts Vergleichbares. Ansonsten habe ich irgendwas gelesen, das fand ich ganz überzeugend, dass einer sagte, naja, Harry schützt seine Frau und Familie so vor dem Königshaus, wie er sich's für seine Mutter gewünscht hätte. Ja, das kommt mir sehr einleuchtend vor. Na gut, was hat man dir geschrieben?
Okay, wir kommen gleich mal zum Thema Rassismus, kommen wir gleich nochmal. Martina Knechtl aus Barbing in der Oberpfalz schreibt, was denkt ihr über Jogis Rücktritt? Wer wird Bundestrainer? Ja. Und by the way, hat Jogi das Eierkraulen endlich von seinem jahrhundertealten Stigma befreit?
Das sind zwei sehr, sehr gute Fragen, also besonders die zweite natürlich. Ich habe gehört, Friedrich Merz hätte sich angeboten.
Habe ich auch für mich, gehört.
Ja, kommt eigentlich nur Christian Streich in Frage, vielleicht noch Peter Neururer. Schwierig. Klinsmann, glaube ich, ist vorbei. Vielleicht auch mal eine Frau, Bernie.
Ja, das ist genau das, was ich von dir hören wollte. Natürlich, man munkelt gerade Stefan Kunz, aber wenn ich jetzt Nils Ruf wäre, würde ich sagen Kanz statt Kunz. Gut, bin ich aber zum Glück nicht, mache trotzdem denselben blöden Witz. Aber ich fände es natürlich, eine Frau wäre doch toll.
Ja.
Wie wäre es mit Steffi Jones zum Beispiel?
Ja, das wäre doch gut.
Ich finde, da hätte ich richtig Bock, da würde ich, glaube ich, auch wieder eine Nationalmannschaft gucken.
Ey, dann würden wir einen Podcast nur über die Nationalmannschaft machen.
Ja. Was machen wir eigentlich mit der EM? Mit der Neuro 2021, oder?
Hast du Neuro gesagt?
Ja.
Man könnte sie natürlich geflissentlich ignorieren. Ist wahrscheinlich im Moment das Naheliegendste. Ich meine, bevor wir drüber podcasten, müssen wir sie auch noch gucken. Das weiß gar nicht. Ich bin. Das, diesen Sommer soll das sein, ja?
Irre, ne, die Vorstellung.
Sind wir da sicher? Also ist das bestätigt? Hat schon irgendjemand.
Ja, du so sicher wie das Amen in der Kirche und die Olympischen Spiele in Tokio.
Ja. Naja. Du in Australien, ich springe jetzt ein bisschen. Australien hat es diese Woche schon wieder ein großes Konzert gegeben von Tame Impala. Weil die haben Infektionszahlen seit Monaten und Wochen, ich glaube, im einstelligen oder zweistelligen Bereich. Insgesamt, für den ganzen Kontinent, muss man ja sagen.
Ja, du, wenn du jetzt auftreten wollen würdest, Rüdiger, müsstest du aber gar nicht nach Australien, sondern du könntest auch nach Sardinien. Da ist auch nichts.
Ja. Da ist auch nichts?
Ja. Also Stand-up in Sardinien wäre gerade das für Leute wie dich.
Ja, das ist doch schön. Ich müsste mir halt noch so ein paar neue Gags mit Lokalkolorit einfallen lassen.
Ja, und auch so auf Italienisch die Zuschauer so ein bisschen hazen, weißt du?
Genau. Ja, ein bisschen, wie gesagt, Benta heißt das ja. Ich kenne die Fachtermini schon gar nicht
mehr. Ja, da sind wir auch, werden wir auch langsam zu alt, ne?
Mm. Oh Gott, ich werde für einiges zu alt gerade in den letzten Tagen.
Du hast was Interessantes
gesagt. Ja, Entschuldigung. Ich habe was Interessantes gesagt, das will ich hören, was ich Interessantes gesagt habe.
Du hast auf Twitter was geschrieben, was ich nicht verstanden habe. Du hast jetzt durch Corona erst festgestellt, was du eigentlich nicht machen würdest, wenn kein Corona wäre oder so ähnlich. Was du machen würdest, wenn du trotzdem Zeit hättest. Ich habe es nicht verstanden.
Ja, der Satz war nicht so 1a formuliert, aber ich wollte es gerne in einen Satz packen. Da muss ich noch üben mit dem Formulieren. Was ich damit sagen wollte, ist, dass ich jetzt ein Jahr hatte, mit dem ich in dem ich viel mehr Zeit hatte als je zuvor in meinem, sag ich mal, Erwachsenenleben. Und dass ich aber diese ganzen Dinge, von denen ich irgendwann mal gesagt habe, die müsste ich eigentlich mal machen, wenn ich Zeit habe, offensichtlich auch in diesem Jahr, in dem ich Zeit habe, nicht gemacht habe. Also offensichtlich liegt es nicht an der Zeit, sondern dass ich diese Sachen vielleicht doch einfach gar nicht machen will.
Okay, jetzt ist es bisschen klarer geworden. Du müsstest es mit einem Beispiel illustrieren. Dann glaube ich, dann wird ein Schuh draus.
Ah, verstehe. Ein Schuh draus. Ich sage ein ganz einfaches Beispiel, wo jeder, glaube ich, relaten kann. Fotos in Fotoalben einkleben. Wäre zum Beispiel eine Sache. Aber auch zum Beispiel den Roman schreiben, in dem ich aus einer liebevollen Warte heraus die männliche Position des, ich weiß nicht, also ein Buch schreiben, ein neues Soloprogramm machen. Ich habe eigentlich viel Zeit, aber ich bin irgendwie ich bin nicht produktiv.
Ah, okay. Und du denkst, dein Schluss daraus ist, dass du das Buch sowieso gar nicht schreiben solltest.
Nee, das vielleicht auch nicht. Das möchte ich so jetzt auch nicht sagen. Ja.
Das würde ich übrigens den meisten Autoren empfehlen, aber es hört niemand auf mich.
Tja.
Benedikt Wells auch nicht. Nein, ich weiß gar nicht so. Ich will nicht. Das ist natürlich ein doofes
Magst Beispiel. Du Benedikt Wells nicht?
Nein, ich weiß nicht. Ich bin nie in das Buch reingekommen, das man mir da mal neulich geschenkt hat, was mir leid tut, weil die
vom Ende der Einsamkeit.
Ja, genau, weil mir die Schenkerin das sehr liebenswert ans Herz gelegt hat, aber irgendwie war es nicht so mein Thing.
Pass mal auf, es war ja schon. Wollen wir das Buch? Nee, pass auf, er hat auch gerade die Tag kommt ein neues Buch von ihm raus.
Es
das wurde auch hier
Heartland,
im Haushalt schon gelesen.
Es ist Heartland auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen.
Verstehe. Es ist, es wurde hier im Haushalt schon gelesen und es spielt in einer kleinen Stadt in Amerika. Und das, warum er sich da jetzt, woher weiß er das? Warum schreibt er was? Das ist ein ähnlicher Effekt im Grunde genommen wie vom Ende der Einsamkeit. Es ist gut, es ist sehr gut sogar. Aber er ist doch so ein junger Mann. Warum weiß er von allen diesen Dingen, die da von Tod und Krankheit, die in diesem Buch vom Ende der Einsamkeit passieren? Es ist so ein bisschen präpotent. Also unsere Freundin, die auch Daniela Montag, die auch bei uns im Podcast war, hat gesagt, ich glaube dem manchmal nicht, dass er das geschrieben hat. Woher weiß er das?
Ja, aber da muss ich jetzt mal sagen, muss ich immer zur Hilfe eilen, weil ich finde, das ist auch so ein bisschen so eine deutsche Herangehensweise, zu sagen, der weiß es nicht, der hat doch vorher gar nicht als Lichttechniker bei Krones, Lichtanlagen Müller gearbeitet oder so. Weißt du, dafür wird der Schriftsteller letztlich auch bezahlt, dass er imaginiert, ne?
Du, ist klar, ist als Schauspieler auch nicht anders. Ich kann ja auch nicht nur das spielen, was ich selber schon erlebt habe. Das ist ja gerade der Reiz, auch das zu spielen, was man noch nicht kennt. Aber ja, aber von beiden stimmt ein bisschen was, finde ich.
Ja, mal gucken. Also ich fühle mich bei beiden schlecht. Wenn ich so zum Beispiel nur Sachen erfinde, fühle ich mich ein bisschen schlecht. Wenn ich aber so wie beim letzten Buch fast nur schreibe, was wirklich passiert ist, fühle ich mich eigentlich noch schlechter. Dann denke ich mir, okay, das könnte ja jeder, jeder könnte ja schreiben, was ihm passiert ist. Aber lustigerweise schreiben ja auch die meisten nur das, was ihnen passiert ist. Und es wird jetzt in diesen letzten Jahren, glaube ich, ein bisschen zu viel Wert auf absolute Authentizität gelegt. Insofern eine Lanze für Benedikt Wells, auch wenn ich das Buch nicht gelesen habe und es vielleicht auch nie lesen werde.
Tja.
Ja. Hast du eigentlich das mitbekommen in unserer Woche Pause, diesem wirklich wunderbaren wunderbaren Bayern 3 Moderator, der diesen Shitstorm hervorgerufen hat, weil er einfach vergessen hat, dass Comedy 2021 nicht mehr so geht wie 2001, nämlich sich in der Abendsendung hinzusetzen und sagen, alles ist Fuck und koreanische Boybands sind Pisser.
Richtig, das war das.
Ja, lustigerweise habe ich festgestellt, ich habe ungefähr 40 Bekannte mit dem, also quasi gleiche Freunde auf Facebook.
Aber warte mal, das ist ein Münchner Radiomoderator, oder?
Ja, ja, ja.
Und hast du den früher gehört in München?
Nee, ich kenne den ehrlich gesagt nur, weil der, glaube ich mal, wenn ich mich nicht irre, mit einem Freund von mir zusammen gewohnt hat oder ein Zimmer hatte in dessen WG oder so. Selber ist mir der eigentlich kein Begriff. Vielleicht habe ich ihn auch mal gesehen, als ich da war bei einem Kumpel. Das kann schon sein. Ja. Es ist auf jeden Fall da bemerkenswert, fand ich nur, dass man erstens mal einfach, also man kann natürlich, man kann eben, also es ist eh nicht besonders clever auch zu sagen, diese Pisser von BTS, aber dann reitet man sich ja wieder an das Berühmte, was wir im Brennerpass ja uns immer wirklich ganz doll amüsieren darüber ist, wie man sich dann mit immer weiter reinreitet, nämlich zu begründen mit, jetzt werden wieder viele sagen, dass ich ein Rassist bin, aber ich fahre ein koreanisches Auto. Das ist also schon mal, da gräbt man einfach nochmal sechs Fuß tiefer nochmal. Und das gefällt mir dann halt einfach so gut und als ob das alles nicht schlimm genug wäre, fragt man, warum man sich eigentlich darüber aufregt und dann stellt man fest, dass er es als Sakrileg findet, Rüdiger, und ich sage das als jemand, der die Band neulich noch verteidigt hat, aber dass er es als Sakrileg empfindet, wenn jemand einen Coldplay-Song covert.
Ja. Ja, dann was ich, naja.
Und auch nicht mal unbedingt den allerbesten.
Ja, nee. Also Coldplay ist ein schwieriges Thema, finde ich. Wenn wir von Sakrileg in Verbindung mit Coldplay reden, finde ich, muss gesagt werden, dass ich es ein Sakrileg fand, dass Chris Martin Prince gecovert hat. Ja, aber ich weiß nicht, warum der bei Prince Tribute-Konzerten gespielt hat. Aber ich ja.
Gut, aber
also, das ist und ausgerechnet noch sich mit BTS anzulegen, die ja, glaube ich, die aktivste Social Media Fanbase Gemeinde, wie sagt man, korrigier mich, der Welt und größte auch noch wahrscheinlich haben. Ja.
Ja, und genau, das ist ja auch sehr naiv eigentlich, ne? Und der Witz war ja nie so wirklich besonders gut, dass man ihn hätte machen müssen eigentlich. Also da hat man ja nicht viel, man hätte nicht viel gewinnen können letztlich.
Du, das ist wie mit den Autoren, das hätte einfach alles nicht gemacht werden müssen.
Ja. Genau, das hätte man von deiner Corona-Philosophie lernen sollen.
Mut zur Lücke.
Der Bayern 3 Moderator, Mut zur Lücke, genau. Ansonsten war natürlich das wieder sehr halbgar von Bayern 3, die erste Entschuldigung. Da hat man natürlich gesagt, man sagt ja dann immer so gern, dass sich gewisse Gruppen oder dass sich jemand verletzt fühlt, statt zu sagen, sorry, es war scheiße.
Ja.
Weil indem man es so relativiert, sagt man, ja okay, du bist vielleicht, also du bist ein Exzentriker, wenn du dich hiervon verletzt fühlst oder du bist besonders empfindlich. Das ist so wie, weißt du, wenn du in einem Streit das mit den Eltern, mit dem Partner oder so, wenn die sagst, ja es tut mir leid, ich wusste ja nicht, dass dich das so verletzt. Das heißt im Endeffekt, du Pfeife.
Ja. Dass du da so empfindlich bist.
Dass du so empfindlich bist in dem Bereich.
Ja.
Entschuldigung, dass du da in dem Bereich Rassismus so empfindlich bist, du dummer Koreaner, Koreanerin.
Genau. Ja. Und wenn die Koreaner dann irgendwann wieder Bayern 3 hören und sich wieder einschalten, dann sagt der Moderator, na, habt ihr euch wieder beruhigt?
Ja! Ja, genau. Jetzt wieder gut, oder?
Jetzt wieder gut, okay.
Oh man, oh man. Okay, gut. Dann, gut. Ich wäre bereit für... Habe ich alles hier abgefrühstückt? Guck mal.
Ja.
Royal Family habe ich auch.
Wolltest du auf Zombies übergehen? Vielleicht noch
eins? Nein, noch nicht.
Ah, okay.
Nein. Ich wollte fragen, ob du das WandaVision-Finale gesehen hast.
Ja, natürlich, habe ich gesehen. Ich, Weil du bestimmt mehr dazu zu sagen hast, shoote ich mal direkt los. Wir haben ja zwei Folgen sozusagen gesehen, ohne dass wir darüber geredet haben. Ich fand den Schluss ganz gut. Mir gefiel richtig gut die Folge davor, die vorletzte Folge. Dieses Aufarbeiten sozusagen in Anleitung einer Hexe von Wanda Trauma, warum sie das alles tut, was sie in dieser Serie tut, hat mir sehr gefallen. Und ich bin ganz, ganz verliebt in Vision. Und diese Szene auf dem Bett und wo die klären, was Liebe ist und was Trauer ist. Und ich finde das wirklich, fand's bezaubernd. Mir hat's gefallen. Und den Schluss fand ich okay, kann ich mit leben, hat mich jetzt nicht umgehauen. Das als Kurzstatement. Was sagst du?
Umgehauen hat es mir jetzt auch nicht die letzte Folge, aber insgesamt war die ganze Staffel sehr erfreulich und ein sehr guter Stilmix, um mal ein ganz biederes Wort zu sagen. Und die haben sich was getraut, sind aber auch ein bisschen, am Schluss dann sehr wieder ein bisschen konservativer, Marvel-mäßig geworden, haben neue Storylines eingeleitet, haben sich aber auch nicht hinreißen lassen, da irgendwie einen super Cameo nach dem anderen zu bringen oder die Tür zum X-Men-Universum ganz aufzustoßen oder sonst irgendwas zu machen. Also sie waren dann irgendwie ganz, ganz restrained am Ende und sind dann irgendwie doch bei ihrer Handlung geblieben und vor allem bei Wanda selbst als Figur. Und das hat mir eigentlich schon imponiert. Ich habe wahnsinnig viel drüber gelesen und Podcasts gehört und da ging es so viel drum, dass man könne doch nicht auf der einen Seite diese Sitcom-Sache machen und dann aber so Exerzitien in Verlust und Trauerarbeit irgendwie durchführen anhand von so Oberflächencharakteren. Und was waren es? Und dann noch mit der Action-Keule am Schluss dann. Und ich war gegenteilige Meinung. Ich finde, man konnte das alles machen und es war erstaunlich, dass man das alles so gut zusammenbekommen hat. Und
das ist doch gerade die Kunst an Popkultur, dass man alles reinpacken kann in sowas Leichtes.
Ja.
Also das macht's doch aus.
Ja. Ja, genau. Und weißt du, natürlich habe ich irgendwie tiefschürfendere Dinge über Trauerarbeit gesehen, aber ich habe auch schon viel oberflächlichere gesehen. Und das war absolut, ich finde, das war an seinen schwächsten Stellen war es zufriedenstellend. Und an seinen stärksten Stellen hat es mich richtig gut unterhalten, Rüdiger. Sag ich dir ganz ehrlich, ich war sehr zufrieden, mich richtig gefreut, dass es die Serie gab. Und in einer Woche geht es schon weiter mit Falcon and the Winter Soldier am 19.
Ja, da habe ich nur so ein paar Fotos gesehen, die mich interessiert haben. Wie der Winter Soldier in so eine Eiswürfelbadewanne steigt, das hat mir schon gefallen. Ja, machen wir halt weiter, oder? Wir gucken halt.
Genau.
Und reden irgendwann drüber. Ja, schön.
Ja, ich habe noch ein paar Kultur-Items.
Ja, ich auch.
Du auch?
Ja.
Okay, dann mach ich eins, dann du eins.
So machen wir es.
Ja. Du, ich habe den Film, den bald hoffentlich mehr Leute sehen können, wenn er hier so einen Streaming-Start oder Kinostart kriegt, Kinostart in Anführungszeichen, nämlich Minari, eine Geschichte über koreanische Einwanderer in Arkansas in den 80er Jahren.
Okay.
Ja, das ist ein koreanisch-amerikanische Koproduktion und bleibt einem sehr lange in Erinnerung. Ist sehr melancholisch, sehr traurig, teilweise ein bisschen behäbig. Ganz bezaubernde Kinder spielen damit, wunderbare Kinder und ein sehr eindrucksvoller Film. Möchte ich ganz, ganz dringend empfehlen, wenn ihr dem irgendwann über den Weg lauft. Minari heißt der.
Cool. Ich habe eine Empfehlung,
Der wird hat schon und wird noch sehr viele Auszeichnungen bekommen. Vielleicht auch Oscar-bound.
Ja. Sehr gut, ja, klingt interessant. Ich habe eine Empfehlung für etwas, was ich überhaupt nicht empfehlen will. Ich habe mal kurz reingeguckt, weil ich die Verpflichtung hatte, irgendwie das zu tun, dachte ich, in die Kinder von Bahnhof Zoo.
Ui.
Auf einmal so ein
heißes Eisen.
Hast du mal Christiane F. gelesen, zufällig?
Natürlich.
Eigentlich? Natürlich, haben wir doch alle gelesen, oder?
Ja.
Ja. Also das hat nichts damit zu tun, finde ich. Das wird eher so, das wird irgendwie gehijackt, irgendwie so das Buch, das Setting, aber es wird noch nicht mal richtig gehijackt, weil also ganz doofe Kritik, es stimmt alles nicht so von der Musik, von der Ausstattung, von allem. Aber es ist auch da habe ich viel zu gelesen, es lässt sich viel lesen. Wer da reingucken will, ich find's ein Frontalunfall. Es ist eine Serie von Spießern für Spießer. Habe ich gelesen, eine Kritik in Monopol. Das, wenn sich jemand raussuchen will, das hat mir auch sehr gut gefallen. Das trifft die Sache, finde ich, sehr gut. Und es übersteigt meinen Horizont gerade, das hier wiederzugeben. Also haltet euch fern von den Kindern vom Bahnhof Zoo.
Weißt du, das deutsche Fernsehen, wenn man das so nennen will, macht jetzt auch so ein bisschen das, was Hollywood, warum spreche ich das so komisch aus, was Hollywood seit vielen Jahren macht, nämlich sich IP suchen, also Intellectual Property oder auch Franchises und die, die aufbereiten und die so zu interpretieren, wie man halt gerade Bock hat. Das muss nicht immer schlecht sein. Das kann auch was Gutes rauskommen. Aber Hauptsache, man hat es schon mal irgendwo gehört und es hat ein gewisses Renommee.
Genau. Und also die Kritik, die ist wirklich in der Monopol. Ich habe das also per Link, ich kaufe jetzt nicht die Zeitschrift Monopol, obwohl man das vielleicht mal tun könnte. Aber da war auch drin. Das ist so dieses, ja, genau das, was du gerade beschrieben hast. Man nimmt etwas und dann versucht man es neu zu denken. So. Der Autor dieser Kritik benutzt als Aufhänger, dass er sich neulich einen neuen Reiskocher gekauft hat, den er auch irgendwie empfohlen bekommen hat, von einer Firma aus Bremen, die Reiskocher herstellt, weil sie angefangen haben, Reis neu zu denken. Und genauso kommt ihm dieses Christian F. vor. Ich fand das sehr unterhaltsam, diese Kritik.
Okay, Uncle Ben's Reis, meinst du?
Ja,
das
war,
nee,
nein, nicht.
Aber gut. Uncle Ben's Reis, weiß nicht, ob die auch mal, da habe ich neulich das gesehen und das Logo sieht immer noch so aus wie früher. Ob man das überdenken sollte, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht auch gerade nicht. Ja. Das fällt mir sehr schwer, da eine Meinung zu haben. Okay, aber das führt jetzt zu weit.
Wir haben
hin und wieder, glaube ich, ein paar Aussetzer. Ich weiß gar nicht, ob man die dann auch hört im Finished Product. Ich wollte mich nur entschuldigen. Das ist halt, der Fluch unseres sehr fortschrittlich ausgebauten Internets hier in Berlin-Mitte und Deutschland überhaupt, glaube ich.
Pass auf, ich poste mal auf der Facebook-Seite eine Rückseite von unserem Haus vom Innenhof, wie da die Leitungen liegen und dann wisst ihr Bescheid. wir haben ja, glaube ich, eins der wenigen Häuser hier, wir sind ja noch richtig hier, also das ist ja hier, unsere Wohnung ist natürlich so ein bisschen mehr schlecht als recht renoviert, aber der Standard ist eigentlich noch 90er Jahre oder eigentlich letzten Jahre DDR noch. Ich mach mal Fotos.
Ja, und so schnell ist das Internet ungefähr auch bei uns.
Ja, genau. Was hast du noch gesehen?
Ich habe gesehen, habe ich gar nichts mehr. Ich habe Dave gesehen. Weiß nicht, ob du Dave kennst.
Nee.
Dave ist eine Serie über einen Rapper. Rapper klingt schon so cool, ne?
Ja.
Dave ist in Wirklichkeit, man kennt ihn als Lil Dicky. Oder vielleicht kennt man ihn auch nicht als Lil Dicky in unserem Fall. Und er ist quasi ein weißer Rapper und hat eine Comedy-Serie darüber, wie es ist, ein weißer Rapper zu sein.
Okay.
Und es ist mitunter sehr zotig, weil es geht tatsächlich meistens um seinen Little Dicky an sich auch, also seinen kleinen und ein bisschen defizitären Schwanz. Aber es sind ein paar sehr gute Gags dabei. Also ich würde nicht die ganze Staffel sehen, aber ich hatte mich ganz gut amüsiert. Genau. Und cool.
Wo ist das?
Ach, ich weiß gar nicht, das ist auf HBO, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe. Okay. Über meinen Presse-Account quasi, ne? FXX, ich weiß nicht, wo es in Deutschland läuft. Das habe ich gesehen, aber das ist gar nicht so wichtig. Dave ist nicht so wichtig. Julian Baker hat eine neue Platte. Hast du sicher auch schon mitbekommen, oder?
Nee, muss ich passen.
Julian Baker kenne ich ja durch eine EP mit Phoebe Bridgers und Lucy Dacus. Boy Genius hieß die Formation damals. Und jetzt hat sie eine Platte rausgebracht, die Little Oblivions heißt. Die tatsächlich musikalisch auch so ein bisschen in die Phoebe Bridgers Richtung, da tut man ihr Unrecht, aber sie kommt halt einfach so ein bisschen aus dem Dunstkreis, ist 25, kommt aus Germantown in Tennessee und müsste dir eigentlich ganz gut gefallen. Ist so ein bisschen von ihrer Musik so ein bisschen Indie-Pop-mäßig, hat aber auch was, so was Breitband-mäßiges, was er hin und wieder rausholt und hat eine fragile, aber teilweise auch so eine bisschen ins artifiziell ausartende Stimme, glaube ich, die dir gut gefallen könnte. Also finde ich, sind ein paar hervorragende Songs drauf auf ihrer Platte Little Oblivions.
Es ist übrigens, also es ist ja ist oft so, dass wenn du mir was empfiehlst, dass es mir dann auch wirklich gefällt.
Aber deine Frau kennt Julian Baker sicher. Ich glaube fast, ich hätte mal was von ihr gelesen in ihrem Online-Magazin über sie.
Ja, das kann gut sein. Das bemängelt meine Frau aber auch an mir, dass ich da auch nicht immer so up to speed bin.
Nein, muss sie auch nicht.
Da alles schreibt.
Das ist auch bei Gott kein Vorwurf. Aber der beste Kulturtipp, den ich natürlich ebenso wenig wie Benedikt Wells gelesen habe die Woche, ist natürlich von Dirk Rossmann.
Ist der nicht auf Platz 1?
Ja, aber der ist wahrscheinlich verdrängt von Benedikt Wells jetzt, glaube ich. Weil so muss es ja gewesen sein. Aber du hast davon gehört, was da passiert ist, oder?
Ich habe nur gehört, dass er den einen oder anderen Ghostwriter beschäftigt hat. Ich weiß nichts darüber eigentlich.
Also Dirk Rossmann, ne? Quasi
ja.
Der Gründer und Inhaber der Drogeriekette Rossmann hat
eine... Ich wollte gerade sagen, come in and find out, aber das ist der gar nicht.
Nee, das ist er nicht. Ja. Hat einen Roman geschrieben, Der neunte Arm des Oktopus. Und es ist ein
da kommt das her.
Es ist ein Öko-Thriller, wenn man so will. Und das Geile ist, dass er so ein hat darüber geschrieben, dass sich die Chefs der Weltregionen unter anderem unter der Ägide von Putin zusammenschließen und jetzt doch nochmal schnell die Welt retten.
Hm.
Genau. Und Dirk Rossmann ist zum einen so ein Spezi vom Gerd, Schröder-Gerd, ne?
Ah.
Aber auch vom Wolf, vom Christian Wolf, und mit denen sitzt er so zusammen. Und er ist jemand, über den der Wolf auch sagt, jemand mit einem großen Mitteilungsdrang.
Moment, das klingt mir nach einer Hannover-Connection.
Ja, mit einem großen Sendebewusstsein, sagt ja. Christian Wolf. Und sowohl der Wolf als auch der Schröder wollten sich nicht wirklich über die Qualität des Buches äußern. Beide haben unabhängig voneinander resümiert, die Darstellung von Putin, der würde das in echt wahrscheinlich nicht so machen wie in dem Buch. Also der Spiegel beschreibt es als unfassbar, als autokratischen, als unglaublich grünen Autokratie-Thriller. So ähnlich, ich gebe es jetzt nicht ganz im Originalzitat wieder. Und das Geile ist, dass der Dirk Rossmann, also das Buch muss scheiße sein, ich habe es nicht gelesen, deshalb will ich es auch nicht wirklich behaupten. Aber hat dieses Buch auch, da gab es auch ein schönes Interview mit dem Spiegel, hat er gesagt, naja, das Buch hat er selber geschrieben und dann nochmal er und dann nochmal er und dann nochmal er und es war so eine Belastung, dass er 6 Wochen eigentlich nur kotzen hätte können oder gekotzt hat. Und je mehr der Spiegel nachgefragt hat, desto mehr Ghostwriter fielen ihm ein. Ja, okay, von Kamala Harris, das hat irgendwie seine Pressesprecherin geschrieben, da hat sein Sohn was geschrieben, da war noch das und so. Es wurden dann immer mehr Ghostwriter, das war so ein bisschen die Pointe in dem Spiegelartikel. Richtig, richtig cool finde ich aber auch, dass der Dirk Rossmann, der ja schon seine Autobiografie über seinen eigenen Laden verkaufen lassen hat, sehr erfolgreich vor ein paar Jahren, dass der jetzt einfach aufs Ganze ging und gerade in einer Zeit, wo viele Buchläden geschlossen waren bei Corona, den ganzen Markt eigentlich ad absurdum geführt hat, nämlich auch in seinen Rossmann-Filialen, die ja offen bleiben durften, seine Bücher verkauft hatten, ja. Was ja auch in die Charts mit einfließt und sich aber auch noch zu 3% an seinem eigenen Verlag Bastei Lübbe eingekauft hat und quasi eine Werbung.
Gehört ihm?
Zu 3% hat er sich mit eingekauft, Bastei Lübbe. Ah. Deshalb sage ich, sein eigener Verlag ist ein bisschen witzig gemeint gewesen.
Ja.
Dass sich quasi noch seinen eigenen Verlag dazu gekauft hat und dass er quasi eine Werbekampagne in Höhe von, naja, ein paar Millionen Euro gefahren hat für sein eigenes Buch, wo natürlich kein einziger Verlag auf der Welt, außer vielleicht die neu fusionierte Random House Penguin Mischpoke, mithalten kann in Werbebudgets und selbst die legen nicht für ein Buch so viel Millionen in die Marketing-Waagschale. Also das ist quasi, also das Thema ist Irrsinn. Die Utopie, die dahinter steckt, ist Irrsinn. Die Vermarktung ist Irrsinn. Der Typ ist Irrsinn. Es ist alles Irrsinn. Und tatsächlich ist der gesamte Buchvermarktungsmaschinerie ist ad absurdum geführt worden, was sicher nicht immer das Schlechteste muss, aber ob da gerade jetzt Dirk Rossmann hätte kommen müssen, das wage ich zu bezweifeln.
Sag mal, kann das sein, dass das Drogeriegewerbe irgendwie exzentrische Persönlichkeiten hervorbringt? Ich muss gerade denken, dass die Schlecker-Familie, die war ja auch strange. Die Erben, also die haben es ja auch furchtbar zerstritten und gab es eine Menge Ärger und ich erinnere mich an den letzten, come in and fight out war Douglas, aber der letzte Werbeslogan von Schlecker war for you, for all.
Ja, der war auch wirklich der letzte.
Fantastisch. Und auch DM ist jetzt ein bisschen viel positiver besetzt, aber wie heißt denn der? Heißt der Werner? Ich weiß nicht. Also der Big Boss von der Gründer von DM ist zumindest auch exzentrisch, also auch ein starker hat auch Bücher geschrieben, die auch immer in der Fotoecke zwischen diesen Kodak-Automaten und den Druckern da stehen. Und da geht es allerdings um bedingungsloses Grundeinkommen. Das würde mich jetzt schon eher interessieren. Aber
ja, der heißt Werner oder so, glaube ich.
Werner heißt der, ja. Heißt der Götz Werner? Ich weiß es nicht.
Ja, doch, das kommt hin, ja. Doch.
Ja, ja. Na gut. Ja.
Ja, vielleicht, ja, genau. Und ich habe jetzt hinter den Kulissen auch schon wirklich tolle Geschichten von der Apothekenumschau gehört, was da für Leute dahinter stecken. Irgendwie Drogeriemarkt Müller zum Beispiel. Also du scheinst da was auf der Spur zu sein.
Ich bin mal wieder einer Sache auf der Spur. Ja, schon länger her, das letzte Mal. Ja, nicht schlecht. Du, ich habe noch ganz kurze Empfehlung. Es war ja zwischendurch was. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast als Kulturschaffender Mensch. Es war Berlinale.
Ja.
Die war alles, das war aber eine Berlinale, sag ich mal, für den kleinen Kreis. Es war nur online. Trotzdem, meine Frau war akkreditiert. Da habe ich zwei kurze Filme erzählt. Wenn ihr die mal irgendwann zu sehen bekommt, man weiß ja nicht, ob man die je zu sehen bekommen wird. Angeblich ist ja neben der EM auch noch im Juni eine Berlinale. Sie ist noch nicht abgesagt mit Zuschauern, obwohl man sich das nicht vorstellen kann. Da habe ich nur zwei Filme gesehen. Herr Bachmann, das ist ein Porträt eines Lehrers mit seiner sechsten Klasse, mit Schülern aus 12 Nationen. An einer Gesamtschule in Stadtdorf von Mark. Das so eine Doku mal wieder zu gucken, das war irgendwie auch sehr schön. Das ist ein bisschen selbstherrlicher Lehrer, aber der aber auch, also der sehr darauf bedacht ist, dass in seiner Klasse untereinander, obwohl alle so verschiedene Hintergründe haben, so dass man sich wertschätzt, dass man niemand ausgegrenzt wird. Das kann man sich, das hat 3 Stunden dauert, diese Doku. Und es hat wirklich Spaß gemacht, sich das anzugucken, auch vor allen Dingen wegen der Kinder. Und ich habe auch den Gewinnerfilm gesehen, Bad Luck Banging oder Loony Porn, rumänischer Film, Bernie. Das, ob wir den irgendwann nochmal besprechen werden im Brennerpass, weil du ihn gesehen hast, bin ich gespannt.
Ja, vielleicht im Juli dann.
Ja. Ja. Das ist ein heißes Ding, sehr performativ, obwohl er auch sehr viel Struktur hat. Das könnte dir dann wieder gefallen. Es beginnt, nur ganz kurz, mit einem wirklich Hardcore-Porno. Eine Lehrerin dreht mit einem Sextape mit ihrem Mann. Der gibt aber den Computer halt, oder man weiß nicht, wie das Ding landet im Internet, und sie muss sich dann im dritten Akt beim Elternabend dagegen verteidigen. Was die Eltern dazu zu sagen haben, die sie natürlich nicht mehr als oder was heißt natürlich, aber die sich nicht mehr als Lehrerin haben wollen. Und davor sieht man sie im ersten Akt durch Bukarest laufen, im zweiten Akt geht es nur um Anekdoten und Sprüche, wie in Rumänien bestimmte Sachen gesehen werden, besonders was Frauen angeht, was die Geschichte angeht, was das Militär angeht. Also und das alles taucht dann wieder im dritten Akt auf. Es ist ein stranger Film, aber am Ende löst sich alles auf.
Und du meinst, der gefällt mir, weil ich so ein Sucker for Structure bin?
Das könnte dir gefallen, obwohl vieles an dem Film dir dann vielleicht auch nicht gefallen könnte. Es ist irgendwie ein Film für die Berninale. Und er hat ihn ja auch gewonnen. Na gut.
Ja, okay. Aber keiner für die Berninale.
Aber er wird nicht auf Disney Plus erscheinen. Ja. Ja, das ist jetzt auch blöd. Klingt jetzt so, als würdest du einen Film auf Disney Plus gucken. Es ist speziell.
Ich gucke Filme auf Disney Plus. Ich habe neulich auf Disney Plus.
Aber nicht nur.
Nein, aber da gibt es ja jetzt diesen Stars Channel oder so. Da habe ich neulich die Tiefseetaucher nochmal gesehen.
Weißt ja.
The Life Aquatic.
Wes Anderson, ja.
Ja, genau. Und was habe ich noch gesehen?
Du, was ist denn das? Kostet das extra dieses Stars?
Ah. Nein, das ist nur quasi das Adult-Oriented Angebot. Da kannst du auch, Die Hard oder Deadpool sehen oder so ein Kram.
Verstehe.
No, da waren ganz, ganz amüsante Filmchen dabei. Okay, aber jetzt zu unserem Thema der Woche, nämlich Zombies. Na, und weißt du, wie ich wirklich drauf komme? Gar nicht mal wegen dieser Corona-Metapher, sondern weil ich einfach nur gesehen habe, irgendwo, ach, da ist doch dieser Jim Jarmusch-Film, um den ich mich schon so lange drücke, nämlich diese Jim Jarmusch-Zombie-Parodie, wo mich im Kino der Trailer immer seltsam fröhlich gestimmt hat und amüsiert. Aber dann habe ich gelesen, na, das ist eigentlich Quatsch. Was soll das, eine Zombie-Parodie von Jim Jarmusch und so? Muss man nicht gucken. Und dann bin ich so ein bisschen gefolgt. Aber dann habe ich meiner Neugierde mal nachgegeben und habe diesen Film gesehen. Und Rüdiger, was soll ich sagen? Ich war begeistert von diesem Film. Und jetzt frage ich dich, ob du ihn auch gesehen hast. Jim Jarmusch,
natürlich habe ich, Bernie, Dad, Don't bitte Die. Dich. Ja. Ich bitte dich, du hast ja selber gesagt, du hast mir das Thema ein bisschen so, nee, reingedrückt ist viel zu hart, aber du hast gesagt, komm, lass uns Zombies machen. Und ich mag das ja gerne, das hatte ich ja auch schon damals bei Horror, dass ich dachte, nee, ist eigentlich nicht mein Genre, aber scheiß drauf, ich stürze mich jetzt rein, ich finde Zombies eigentlich eklig, aber ich tue es. Ja, ich habe ihn natürlich gesehen, den und 3 andere Zombie-Filme auch, ich habe 4 Stück gesehen.
Wow, na, da wirst du gleich einen gewichtigen Sprechpart hier bekommen, aber erstmal, ja, wie fandst du The Dead Don't Die?
Ja, ich fand irgendwie, es gibt was an Jim Jarmusch, wo ich immer wieder ein bisschen, wo ich ärgerlich werde, wo ich das Gefühl habe, es ist so ein bisschen Smartass, ich möchte irgendwie mehr unterhalten werden vielleicht, und dann, je länger ich aber drüber nachdenke und so, desto besser hat mir dann letztendlich gefallen. Gelangweilt beim Gucken habe ich mich überhaupt nicht. Also, ja. Willst du mal erzählen, worum es geht, oder soll ich das machen?
Ich kann es kurz erzählen. Es geht im Prinzip um eine Kleinstadt und da sind zwei Polizisten, die Hauptrolle spielen, Adam Driver und Bill Murray. Und Chloe Sevigny spielt die dritte Polizistin, die so ganz so im Vordergrund steht. Und letztlich müssen die, gibt es eine Zombie-Invasion. Aber eigentlich ist es viel mehr und da geht es ja schon los eigentlich. Eigentlich ist es das Ende der Welt. Das ist ja immer ein bisschen mit Zombies impliziert. Aber ich finde, das ist so wunderbar inszeniert. Der Film bricht eigentlich so ständig die, so ein bisschen so Smart-Ass-mäßig die vierte Wand. Also indem er halt quasi auch die Charaktere sprechen über das Drehbuch oder sonst irgendwas. Und es sind ganz klar parodistische Elemente. Aber trotzdem hat der Film so ein präapokalyptisches Unwohlsein verbreitet, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich sehe wirklich einen Film, in dem schlimme Dinge passieren, obwohl es so eindeutig eigentlich eine Persiflage sein könnte. Was aber gegen diese Persiflage spricht, ist, dass gar nicht so viel Zombie-Klischees, vordergründig natürlich schon, aber es ist gar kein so super traditioneller Zombie-Film, sondern er hat eine ganz interessante Art, sich dieser Zombie-Sache zu nähern. Dazu komme ich aber gleich. Erstmal wollte ich nur zu der Handlung sagen, es werden halt in dieser Kleinstadt immer mehr Leute zu Zombies, dann natürlich auch immer mehr Leute, die man vorher als Nicht-Zombies kennengelernt hat, wozu man dann einmal ein bisschen persönlichere Beziehung aufbaut zu denen. Und es spielen ganz viele bekannte Leute mit. Tilda Swinton, Steve Buscemi, Tom Waits, Danny Glover, Selena Gomez und RZA, Iggy Pop, Sarah Driver. Und das Tolle ist, dass das scheint eigentlich wie eine ganz billige Konsummetapher zu sein, dass die Zombies immer genau das wollen, was sie zuletzt wollten, bevor sie gestorben sind.
Also oh ja, das ist fantastisch.
Iggy Pop will Kaffee und die anderen suchen nach WLAN-Empfang auf ihrem Handy.
Ja, Wi-Fi.
Ja, genau.
Wi-Fi, Bluetooth.
Und die Kinder sind im Süßwarenladen, was ganz schön heartbreaking ist auf der und das kommt wirklich, das steht next zu diesem relativ albernen Siri- und Wi-Fi-Gags irgendwie. Und und letztlich ist es total absurd und total drüber und trotzdem ist es ein Film, der mich irgendwie, ich kann es dir gar nicht richtig erklären, der mich irgendwie bewegt hat.
Ja. Ne, vielleicht auch, weil die, sag ich mal, alle Beteiligten so seltsam unbewegt sind. So, es ist wirklich den Namen der Schauspielerin vergessen, die beiden Hauptfiguren sind diese beiden Polizisten. Die lässt das auf eine gewisse Art alles relativ kalt. Adam Driver sagt immer wieder, oh, das wird schlecht enden, das wird schlecht enden. Und, aber es ist jetzt auch nicht so, dass, ich meine, die sind die Polizei. Es ist nicht so das Motiv, was man ja durchaus aus anderen Zombie-Filmen kennt. Was könnten wir tun, um uns zu verteidigen? Wir sind die Polizei, wir müssen, versuchen, Leute zu retten. Auf die Idee kommen die eigentlich kaum. So, irgendwann werden sie mal von Tilda Swinton gefragt, was sie machen. Ja, ist gerade ruhiger, wir könnten mal ein bisschen Patrouille fahren. Die einzige, die angemessen, sag ich mal, verängstigt ist, ist eigentlich diese Mindy. Die sagt, oh Gott, das ist ja furchtbar so. Aber auch sie möchte eigentlich nur von den beiden, oh Gott, könnt ihr bitte sagen, dass das alles noch ein Happy Ending kriegen wird. Auch die möchte irgendwie so einen Eskapismus. Also es führt zu keinerlei Aktion. Hm.
Ja, aber genau diese Resignation, ich habe dir ja noch so ein Video geschickt von The Acolytes of Horror, das ist ein YouTube-Magazin, der so Horrorfilme analysiert, so klein. Und der hat was Tolles geschrieben, der hat so gesagt, natürlich it's hammering home, consumerism, climate und greed, also so die Vorwürfe, die man der Menschheit machen kann. Aber diese Abscheu, warum wir zum Beispiel auch so sagen, ah, das ist alles so Meta und warum sind die so resignativ und so, er meint, das ist auch unsere Abscheu, das Clevere ist, dass wir quasi geskriptet auf unseren eigenen Untergang zusteuern und das in diesem Film von Cin Chamish gespiegelt bekommen, wäre der wahre Horror.
Und dass wir trotzdem nichts tun. Genau.
Ja, genau.
Ja. Richtig, ja, das stimmt. Das hat mir auch sehr gefallen.
Und sagen, das steht halt so im Drehbuch, ne? Was sollen wir machen?
Ja. Und das hat mir sehr gefallen, das hat er auch gesagt. Es ist nicht so, dass in dieser Story Meta, welche Meta eben vorkommen, sondern Meta ist die Story in diesem Film.
Ja.
Das fand ich sehr überzeugend.
Und was ich wirklich auch sehr überzeugend fand, ist, dass diesen wirklich an sich langweiligen Country-Song, The Dead Don't Die, dass der ungefähr 10-mal in diesem Film rezitiert wird oder da auch läuft und dass immer wieder alle Leute in dem Film sagen, The Dead Don't Die, it's a great song.
It's a great song. Der Einzige, der das nicht sagt, und das ist der wütendste und lauteste Moment des ganzen Films, ist Bill Murray, ja, der irgendwann wutentbrannt die CD aus dem Fenster schmeißt. Und das ist der größte Ausbruch in dem Film, wo ja, alle zu Zombies werden.
Was übrigens auch eine fantastische Szene ist, finde ich, wo ich wirklich fast Beifall geklatscht hätte, wäre, als alle drei Cops unabhängig voneinander mit ihren einzelnen Autos vorfahren in diesem Diner. Oh, oh ja. Und diese wirklich an sich grauenvolle Szene, wo Iggy Pop den Leuten hier die Gedärme aus dem Leib gefuttert hat, ja, mit anschauen müssen. Aber eigentlich beim dritten Mal, die gehen unabhängig voneinander in das Diner und sehen immer die gleiche Einstellung, Kameraeinstellung, ja, auch. Und beim dritten, wunderbar, Mal wirkt es völlig absurd und überhaupt nicht mehr schrecklich. Und alle sagen das Gleiche. Alle sagen, war es ein wildes Tier? Vielleicht waren es mehrere wilde Tiere.
Ja. Ja, das fand ich auch herrlich. Und womit du mich letztendlich bei Filmen immer wieder kriegst, Bernie, ist ein gutes Autocasting. Also jeder fährt für seine Figur das perfekte Auto. Klar, der Polizeiwagen, den klassischen, ich glaube, es ist ein Oldsmobile-Polizeiwagen. Aber dass Adam Driver ein Smart fährt, finde ich ganz brillant.
Es ist so lustig. Wenn er da mit dem, ja, Smart vorfährt.
Fantastisch. Und die Mindy fährt ein Prius, weil die irgendwie noch so ein soziales Gewissen hat. Das hat mir sehr gefallen. Gutes Autocasting, immer sehr wichtig.
Hm. Ich frage mich ja, was du zum Auto von WandaVision sagst, ne?
Dem Auto von WandaVision?
Da gibt es doch diese Folge, wo sie zu ihrem Compound da irgendwie fährt. Ich weiß gar nicht, ob du...
ja, mit diesem... Na, das ist so ein Humvee, ist das, ne? So ein Militärfahrzeug.
Nein, sie hat einen roten, sie hat also in ihrer Signature-Farbe einen weinroten. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich könnte es nachschauen.
Boah.
Du hast, ist dir gar nicht, ist ja nicht negativ aufgefallen, was ein Chevrolet?
Nee, offensichtlich, ach, natürlich, nee, die Wanda selber.
Ja.
Nee, das, ach, Bernie, danke, dass du fragst. Das ist eins von diesen modernen Autos. Ich kann die alle nicht auseinanderhalten, aber das hat mir trotzdem gefallen. Dass das dass sie so ein 0815 obere Mittelklasse Auto fährt, dass der von außen nach nichts aussieht und innen drin, aber trotzdem sieht man, hat er weiße Ledersitze. Es könnte sogar was Amerikanisches sein. Ich vermute eher auch, es ist wie bei dem bayerischen Moderator, ein koreanisches Auto könnte es auch sein, ein Hyundai, ich weiß es nicht. Das hat mir sehr gefallen, dass sie sowas fährt, sowas Unscheinbares.
Ja, ich habe da gelesen, dass manche konnten die Serie dann gar nicht mehr richtig weiter gucken, weil sie gesagt haben, sie mussten weiter an dieses Auto denken. Also pass auf, ich sag dir jetzt mal, was es war. Ich habe es nachgeschaut. Es ist ein Buick.
Ein Buick, okay.
Ja, ein Buick. Und zwar was für einer? Weiß ich gar nicht, steht hier nicht. Aber ein Buick ist es, genau.
Ich glaube, es heißt Buick.
Ja, ich weiß, ich mache nur einen Scherz.
Buick. Achso, ja gut, entschuldige, weiß ja nicht.
Ich gehe doch nicht zum Autohändler und sage, ich hätte gerne einen. Servus, Christi, habt ihr ein Buick?
Das klingt schon wieder authentisch.
Okay, aber du traust es mir zu, dass ich so unbeleckt bin in Autofragen.
Ja, bei Autos schon. Also, weil Autos, im Gegenteil, das finde ich auch gut, dass du dich da jetzt nicht so auskennst.
Du hast mich selber schon gelobt für Autocasting in meinen Büchern, ja?
Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt.
Okay, ja, gut.
Weil du aber auch weißt, dass ich dir da nichts durchgehen lassen würde.
Ja, genau. Und da mein schärfster Kritiker bist. Ja. Aber jetzt ist, warum, du als Neuling fürs Zombie-Genre, ne?
Ja.
Im Zombie-Genre. Was hast du da mitgenommen aus deinen Exkursionen? Also sag mal noch nicht, was alles gesehen hast, aber was ist dir aufgefallen?
Also mir ist aufgefallen, dass es in Zombie-Filmen offensichtlich darum geht, wie der Rest der Menschheit damit umgeht. Ich habe mitgenommen, dass ich es irgendwie dann letztendlich doch ganz schön spannend finde. Ich habe festgestellt, dass ich mich überhaupt nicht grusele. Ich habe gedacht, ich müsste mich gruseln bei Zombie-Filmen, aber ich ekel mich höchstens mal ein bisschen, aber auch längst nicht bei allen Filmen. Ich habe festgestellt, dass man, glaube ich, mit Zombie viel erzählen kann. Zombies sind irgendwie ein gutes Vehikel. Also, weil ich auch sehr unterschiedliche Filme gesehen habe. Ich muss jetzt doch ein bisschen erzählen, was ich gesehen habe. Zum Beispiel, also ich hab natürlich den Klassiker an sich sehen wollen. Dachte, was ist denn der beste Zombie-Film? Einmal kurz auf der Webseite geguckt. The Dead Don't Die. Bin auf Amazon gegangen.
Eben nicht The Dead Don't Die.
Ja, sondern?
Dawn of the Dead meinst du?
Natürlich, entschuldige, The Dawn of the Dead, ja. The Dawn of the Dead. Hab mich, siehst du, jetzt mal schon den nächsten Fehler. Und hab dann gedacht, super, ach, da ist er ja, von 2007, Jack Snyder. Super, guck ich mir an.
Zack Snyder.
Jacks, wie?
Zack Snyder.
Zack.
Der Mann, genau, vom Snyder Cut.
Genau. Ja, der Mann vom Snyder Cut, habe ich das da haben wir doch neulich erst drüber geredet, gucke ich natürlich den. Und dann ist mir natürlich, habe ich dann erst später, ist mir klar geworden, dass das natürlich ein Remake ist von einem Film, der auch Zombie heißt und dann Dawn of the Dead im Untertitel von 1978. Das muss, ich glaube, das ist natürlich der Klassiker überhaupt.
Von George Romero, ja.
Ja, genau.
Dem Zombie-Papa.
Ja. Dann habe ich World War Z geguckt.
Also hast du das Original gar nicht geguckt?
Ich habe das Original nicht geguckt, weil das
ist lustig.
Ja, das habe ich dann irgendwie nicht mehr geschafft. Ich habe vier Filme, da habe ich noch World War Z, habe ich irgendwie gucken wollen, weil ich dann dachte, okay, ich habe doch nicht so eine Angst und Brad Pitt und ich gucke mir den mal an. Das war dann wieder anders, weil das auf eine gewisse Art vielleicht der, ich meine, es gibt Zombies ohne Ende, aber es ist am wenigsten eigentlich ein Zombie-Film, es ist eigentlich mehr ein Action-Film.
Total.
Ja, und man hatte ja auch vorher mal gehört, dass da immer wieder Akte umgeschrieben wurde und so, und das merkt man dem Film halt leider auch an. Er hat sehr starke Szenen, hat sehr einprägende, spannende Sachen. Ich finde Brad Pitt wirklich, hab wirklich da gesagt, was ist das, ein verdammter Filmstar? Hast du den gesehen? Magst du den?
Den Film? Ja, ja. Ich hab ihn gesehen, ich habe auch von einem Produktionsdesaster gehört und war dann letztlich, weil meine Erwartungen so niedrig waren, positiv überrascht.
Okay, ja, das glaube ich.
Ja. Ansonsten, ja. Hast du die Nacht der lebenden Toten, also The Night of the Living Dead, den ersten großen Zombie-Film auch von George A. Romero gesehen, den damals noch in Schwarz-Weiß?
Muss ich auch leider passen. Ich habe, der vierte, den ich gesehen habe, war Shaun of the Dead, weil ich den auch immer mal sehen wollte.
Also die Comedy-Variante.
Ja. Ja, romantische Komödie mit Zombies und genau das ist auch. Und ich muss sagen, den fand ich auch, ich fand den stark.
Ja, auch ein ganz, ganz guter Film.
Romero sagt übrigens selber, er fände den sensationell.
Ja. Jetzt ist das Genre ja wirklich ein bisschen überbemüht für mich jetzt in den letzten Jahren durch Walking Dead halt einfach. Also Walking Dead hast du mal gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ich habe neben unserem Sportdirektor, der wird jetzt lachen, wenn er das hören sollte, gesessen im Tourbus bei verschiedenen Tourneen und da hat er hatte sich alle, wie viel, 6 Staffeln runtergeladen und hat die dann neben mir gebinged und habe ich immer mal wieder rübergeschielt.
Ja, es sind schon 10 oder so mittlerweile, glaube ich.
Wow.
Oder 11.
Ja,
11.
Und das ist letztendlich der Grund, warum ich davor dann
gesagt habe. Genau, 10 sind es und mit 11 soll es dann enden im nächsten Jahr und es gibt auch schon Spin-offs. Robert Kirkman hat damals eine ganz tolle Comic-Serie geschrieben. Das habe ich auch mitbekommen, habe es mir nicht gekauft, weil ich irgendwie nicht so auf dem Zombie-Trip war, aber dachte, ich lag immerhin mal auf meiner Amazon-Wunschliste, als ich noch bei Amazon gekauft habe. Dachte, das liest du irgendwann mal. Das ist so ein bisschen ein neuer Take auf dieses ganze Zombie-Ding, sehr character-driven. Und dann kam aber die Serie irgendwie in die Quere und dann habe ich die angefangen. Und irgendwann nach 3 oder 4 Staffeln hatte ich so die Schnauze voll von dieser Serie, dass ich nie die Original-Comics gelesen habe, obwohl von Robert Kirkman, obwohl die sehr toll sein sollen. Und irgendwie hat es mir das auf viele Jahre hinaus, dieses ganze Zombie-Genre ein bisschen vermiest, weil bei The Walking Dead, also dem Zombie-Genre sagt man ja allgemein nach, dass es eine Metapher für größere Probleme ist, die Menschheit hat, ne? Und bei Walking Dead wird dir das, also eingehämmert, das wird dir eingenagelt. Und das ist wirklich, also die Menschheit sind natürlich die wahren Monster, ne? Aber das ist zu greifbar, das ist zu deutlich oder das ist so in your face. Und letztlich hatte ich das Gefühl, bei 4 Staffeln Walking Dead habe ich immer nur Leute gesehen, durch Wälder laufen, die andere Leute getroffen haben, die echt scheiße drauf waren und sich gegenseitig, gegenseitig das Leben schwer gemacht haben, statt gemeinsam
das Leben schwer.
Gemeinsam gegen die Zombie-Bedrohung sich, also quasi die mangelnde Solidarität der Menschheit. Und vielleicht mag das durchaus im Sinn der Serie gewesen sein, einen immer mehr runterzuziehen und immer mehr zu zermürben, indem einfach niemand dazulernt und immer alle gleich avers bleiben gegen und gleich antagonistisch. Dann wurde das Ziel erreicht. Aber dazu kommt bei The Walking Dead auch wirklich so ein paar Schauspielleistungen auch echt sehr, sehr dürftig sind. Auch wenn ein paar tolle Schauspieler oder Stars daraus gewachsen sind, das will ich gar nicht bestreiten. Aber manches ist auch schon sehr, sehr B-Movie-mäßig da drin gewesen.
Was
man bei der Fernsehserie wahrscheinlich auch nicht wirklich kritisieren kann.
Ja. Was findest du eigentlich, ist denn die für den Zombie angemessene Fortbewegungsgeschwindigkeit? Findest du, dass Zombies torkeln sollten oder rennen?
Mir persönlich ist es eigentlich total wurscht, wenn es jetzt um einen Film geht. wenn ich jetzt einen Film sehe, wo Zombies zum Beispiel, ich fand ja zum Beispiel diesen, ich habe den Dawn of the Dead von Zack Snyder ja tatsächlich auch, muss ich zu meiner Schande gestehen, vor dem George A. Romero Dawn of the Dead gesehen und bei dem Zack Snyder, da rennen die ja auch, wie es ja für Zack Snyder typisch ist. Und wenn es langsam rennt, dann nur, weil Zack Snyder auf Zeitlupe umgestellt hat. Und ich fand das für den Film passend. Und ich habe jetzt gestern einen Film gesehen oder vorgestern, wo die Zombies auch rennen. The Train to Busan, ein koreanischer Zombie-Film, der sehr gut ist. Da rennen die auch. Und weiß nicht, und dann passt es. Und dann störe ich mich nicht so. Es gibt ja auch Vampirfilme, wo Vampire sagen, ach komm, komm, geh scheißen mit deinem Kreuz. Bin ich gläubig.
Knoblauch, bitte, mit scharfe Soße und Knoblauch,
Ja, genau, also wenn es passt, dann passt es. Aber jetzt nur für meine persönliche Ästhetik hat es natürlich schon was, dass so eine Zombie-Horde so unwiederbringlich auf einen zukommt, selbst wenn die lahm läuft oder hinkt oder torkelt und dieses Unausweichliche, was ja auch bei The Dead Don't Die, da sind wir wieder da, was ist dieses geskriptete Unausweichlichkeit von so einem Zombie, der letztlich immer den längeren Atem hat, ne?
Dem kann es einfach schon mal egal sein. Er ist schon tot. Der ist einfach, die sind ganz schön entschlossen, diese Zombies dann. Das ist ihre Waffe.
Ja. Mhm. Genau. Bist du bereit, so ein paar Zombie-Highlights in den modernen und herkömmlichen Medien aufzulisten?
Mit mir? Ich muss noch hier zahlen, aber ja, können wir machen.
Du musst noch zahlen?
Ja, ich muss ja, hier in meiner Küche. Wir haben jetzt diesen Koch hier und wir haben jetzt 20:40 Uhr, ich muss jetzt hier zahlen. Ich wäre bereit.
Ich dachte, das ist vielleicht auch ganz clever, die Gastronomie zu sich kommen zu lassen. Irgendwie Schnelltest und dann hast du deinen eigenen Barkeeper, der ist auch froh, wenn er was verdient. Und hast du ein bisschen so ein Kaffeegefühl, weißt du? Dann sitzt Andrew, der von unserem Bondi-Café, der Boss hier, sitzt bei dir in der Wohnung und du sagst, Andrew, ich hätte gerne noch so ein paar pochierte Eier und vielleicht noch so einen schwarzen Kaffee, so ein Long Black, wenn es möglich ist. Und wenn du sagst, überhaupt kein Problem. Kostet halt ein bisschen mehr, ne?
Der wird das machen. Ja. Du, ich habe mal aufgezählt. Du hast ja extra geschrieben, Zombie in allen Medien. Ja. Da hab ich mal gesagt, gibt's schon überall.
Ja, genau. Für Kinder auch schon.
Auch für Kinder?
Ja, absolut.
Zum Beispiel, eins in meiner Liste, ich würde das als Honorable Mention verpacken. Wir haben so Sammelbände Donald Duck, so die besten Comics aus was ich was, aus Karl Barks und sonst was. Ich habe jetzt leider nicht nachgeguckt, ob der auch von Karl Barks ist. Da gibt es zum Beispiel die sehr schöne lange Geschichte Donald Duck, der Zombie-Bombi. da sind die auch irgendwie auf Exkursion irgendwo im Urwald in Südamerika. Und Donald wird irgendwie auch erwischt von einer Voodoo-Puppe, da ist so eine Nadel drin und er packt die an und diese Nadel sticht ihn und dann ist so ein Nervengift bei ihm drin, also bei ihm besteht selber die Gefahr, dass er irgendwann zum Zombie wird. Und dieser Zombie ist aber irgendwie ganz süß, dann wird er von einem Zombie verfolgt. Der will den jetzt auch nicht beißen, der ist einfach immer nur da und der ist einfach so ein Weggetretener, so ein Untoter und die Neffen sind auch ganz nett mit dem. Das ist eine gute Geschichte, der Zombie-Bombi, sehr atmosphärisch.
Der Zombie-Bombi, interessant, kannte ich nicht.
Ja.
Okay. Ich habe ja gar keine so Rangliste diesmal. Ich habe einfach nur Sachen aufgezählt.
Das erleichtert mich. Gut. Ja dann?
Du mach doch erstmal du und dann mache ich.
Ja, ich muss natürlich, also ich zähle natürlich alles auf, was wir jetzt hier gerade schon aufgezählt haben. Ja, also klar. The Dead Don't Die, World War Z, Dawn of the Dead. Dann habe ich mal gesehen, auch typisch für mich, wie gucke ich Filme, die nicht in meinem Genre-Kanon liegen. Ich gehe in Sneak-Previews. Ich habe irgendwann mal in Köln vor vielen Jahren gesehen, 28 Days Later. Den fand ich sehr beeindruckend damals, den fand ich schon stark.
Ja, guter Film.
Dann Zombie, klar, man muss sagen, mein erster Kontakt mit Zombies war natürlich durch das Thriller-Video.
Ganz wichtig, total, ja.
Michael Jackson sich in Zombie verwandelt. Ich bin kein großer Fan, sonst Cranberries weiß ich nicht, aber der Song Zombie mag ich gerne. Zombie. Ansonsten,
wie ist es mit Hooters? All you zombies hide your faces. All Siehst you people du. On the street.
Jetzt, wie du das so singst, Bernie, gefällt es mir schon wieder ganz gut. Ja, das stimmt. Naja, ansonsten der Cocktail-Zombie soll gut sein. Ja, es gibt einen Cocktail, ist ein Rum-Cocktail mit Rum.
Der ist nicht gut, Rüdiger. Ich habe den in meiner aktiven Barkeeper-Zeit immer gemacht. Da ist einfach alles reingeworfen, was giftig, süß und hochprozentig ist. Das ist eigentlich schrecklich.
Das ist ein furchtbares Getränk mit viel Süße, um den Alkohol zu übertünchen, um einen möglichst schnell einen Zombie zu verwandeln.
Absolut.
Absolut.
That's siehst du, ich hab's auch noch nie getrunken. Point. That's the
whole point. Ja. Meine Tochter hat gesagt, Maze Runner, der dritte Teil, wäre ein super Zombie-Film. Also da okay. gibt's wohl offensichtlich auch Zombies. Ich habe das nicht gesehen, aber ich vertraue ihr da mal.
Da habe ich nur Teil 1 gesehen. Ja.
Ja. Ansonsten, Plants vs. Zombies habe ich vom Handy sehr schnell wieder gelöscht.
Ach, warum?
Weil ich gemerkt habe, das ist eigentlich ein Scheiß, aber ich das ziemlich oft, also ich hätte zu viel gespielt. Das ist eigentlich mehr wieder Selbstschutz, typisch bei mir bei Computerspielen. Was ich mehr gespielt habe, ist, ich hatte Spaß am Spiel Hitman. Und da gibt's auch die Variante, wo du einen Typen, der sein Auto reparieren muss, der von Zombies angegriffen wird, dass du dem sozusagen am Leben hältst, dass du den sozusagen verteidigst. Du musst verhindern, dass ähnlich wie bei Plants vs. Zombie, dass die Zombies ihn erreichen. Das hat schon Spaß gemacht.
Es gibt bei ganz vielen Computerspielen, auch so Shootern, gibt es Zombie-Modi.
Ah.
Heutzutage. Das ist ein ganz
okay.
It's a thing.
Der Zombie-Mode. Okay. Ja, du, das ist es schon fast bei mir. Und du?
Ach du, ich habe ein paar Sachen einfach aufgeschrieben, die mir so hängen geblieben sind im Laufe der Jahre. Mein Lieblings-Zombie-Spiel, glaube ich, war, mein Lieblings-Zombie-Spiel kommt ganz am Schluss, aber es war kein offizielles. Mein Lieblings-offizielles Zombie-Spiel war Resident Evil 4.
Ah.
Das habe ich relativ spät entdeckt. Es hat auch nur irgendwie so 15 Stunden Spielzeit und du kannst den Charakter auch nicht wirklich so, du hast so eine Over-Shoulder-Perspektive, kannst ihn auch nicht so richtig, kannst dich nicht bewegen, während du schießt. Also beim Schießen musst du immer stehen bleiben, was vielleicht gar nicht so unrealistisch ist, aber für ein Computerspiel natürlich unfassbar antiquiert. Und trotzdem fand ich es wahnsinnig.
Wobei Jupp Heynckes das ja wohl auch zu Coman gesagt haben soll. Du musst, bevor du flankst, langsamer werden. Ja.
Stehen bleiben. Ja. Aber das fand ich wahnsinnig spannend, das fand ich sehr packend und ich habe vor kurzem auch das Remake von Resident Evil 2 gespielt, aber da muss ich sagen, meine Nerven sind ein bisschen, bei Computerspielen sind meine Nerven liegen ein bisschen blanker als früher, da kann ich das nicht haben, wenn hinter jeder Ecke hier die nächste Zombie-Gefahr lauert, ich brauche dann schon, das ist mir zu wenig Downtime irgendwie, das ist mir zu viel Anspannung. Wirklich, wirklich gut, Rüdiger, fand ich das Buch zu World War Z. Das ist nämlich gar kein Buch, was mit dem Film zu tun hätte, sondern das ist eigentlich nur ein Sachbuch, wie man sich im Falle von einer Zombie-Apokalypse zu verhalten hat. Und quasi ausgehend davon, dass schon Zombie-Apokalypse schon stattgefunden hat und man jetzt einfach drüber schreibt, okay, wie hat sich das Ganze verbreitet, wie ist so der Status quo auf der Welt, was kann man dagegen unternehmen, wie sieht es in Zukunft aus, was sind so die saisonalen Gerichte. Wirklich ein ganz tolles Buch.
Ja. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, dass mir das, also dieser Blickwinkel, so nach dem Motto, es kommt als Sachbuch daher und gibt das als gegebene Realität an, das stelle ich mir gut vor. Das stelle ich mir sogar ein bisschen scary vor.
Ja, und lustig irgendwie aber auch. Scary und lustig zugleich. Also fand ich ein tolles Buch. Plants vs. Zombies habe ich auch gespielt. Fand das ganz, ganz nett.
Ganz kurz, die Piratenpartei muss wohl irgendwie mal, als sie hier in Berlin wo waren die denn im Senat? Also die muss mal eine Eingabe gemacht haben, wie ob die Stadt Berlin irgendwelche Katastrophenpläne hätte für den Fall einer Zombie-Apokalypse.
Ja, stimmt.
Aber das wurde abgewiesen.
Ja, das Büro von der Piratenpartei oder eins der verbleibenden Büros ist hier ums Eck. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
Ah, nee.
Ja, dann können wir mal hingehen und fragen vielleicht.
Ja, wenn oder wir könnten als Zombie da hingehen.
Wenn wir wieder on air sind, können wir die interviewen zum Thema. Ja. Genau, ich habe natürlich Night of the Living Dead gesehen als Jugendlicher, wenn man so will. Und obwohl es ein Schwarz-Weiß-Film ist und die Zombies ganz langsam sind und so, das hat schon was ganz bedrohlich Atmosphärisches. Das, was mich ich habe nie von Zombies geträumt, immer nur von Vampiren und so, aber das ein gewisses Unwohlsein ist geblieben. Also es war ein Film, der mich beeindruckt hat. Ich habe vorgestern den koreanischen Zombie-Film Train to Busan gesehen, der irgendwie ganz gut ist, so actionmäßig, ist gar nicht so brutal, wie man denken könnte. Die Koreaner kennen ja da oft gar nichts. Das ist ja auch ein Vorurteil, aber es stimmt schon, dass koreanische Horrorfilme können schon manchmal ganz schön blutig sein.
Du, selbst Nicht-Horrorfilme können ganz schön blutig sein. Also Parasite war schon auch.
Ja. Und da ist so ein Vater-Tochter-Verhältnis, wird da porträtiert, das fängt ganz klischeehaft an mit der Vater kümmert sich nie, weil er ist irgendwie so Fondsmanager und die arme Tochter und dann sind die auf dem Weg zur Mutter, als die Zombie-Invasion in diesem Schnellzug nach Busan dann irgendwie ausbricht Und da sind Szenen dabei zwischen Vater und Tochter, wo ich tatsächlich auch, wo ich auch sehr, sehr traurig war. Also das hat ein Zombie-Film auch noch nicht so oft mit mir geschafft. 28 Days Later, gebe ich dir recht, auch ein wirklich guter Film. Letztlich muss man auch ein bisschen The Last of Us erwähnen, auch wenn es jetzt nicht mein Lieblingsspiel war, ich habe ja schon drüber geschimpft, aber das hat
ganz kurz, ja, wegen 28 Days, hast du den 28 Weeks Later auch geguckt?
Ich glaube, ich habe beide gesehen, aber in Erinnerung habe ich nur noch den ersten.
Okay.
Ja, von Danny Boyle war der, glaube ich, wenn ich mich nicht
erinnere. Ja, richtig.
Ja, genau. Nee, Last of Us ist auch ein Film, auch ein Spiel, was eine bleibende, wenn es nur mein Zorn gegen diese menschenverachtende Handlungsführung zurückbleibt. Aber es wird verfilmt, gerade mit Pedro Pascal, ne? Wird eine große, große Serie. Ja.
Der Pedro Pascal.
Da ist er wieder, ja.
Das ist dumm, ey.
Zombies haben uns natürlich auch so schöne Sachen beschert, wie es gibt auch Marvel-Zombies, ne? Es gibt einen tollen Sammelband mit, wo Marvel-Charaktere zu Zombies wären, also von Spider-Man bis Captain America. Sehr schön illustriert. Also das hat mir auch sehr gut gefallen damals.
Gibt es das nicht auch in so mehreren, das gibt es doch auch in verschiedenen Simpsons Halloween Specials, oder? Ja,
natürlich.
Oder?
Es gibt eigentlich alles, alles was es gibt es auch als Zombie.
Gibt auch, ja, genau wie Dark Conny gibt es von allem auch die Zombie-Modus, ja.
Ja, stimmt. Wahrscheinlich gibt es auch, es gibt auch ein Conny Corona übrigens jetzt, ne?
Ja, das stimmt.
Ohne dich jetzt.
Ja, habe ich auch von gehört, ja.
Conny the Darkest Timeline ist quasi ist Wirklichkeit geworden. Wir haben es uns damals nur ausgedacht. Und so sicher gibt es auch, also würde mich nicht wundern, wenn es auch Conny als Zombie gibt demnächst.
Bestimmt.
Ich möchte, den meisten Spaß in einem Computerspiel, den ich tatsächlich mit Zombies hatte, war bei Red Dead Redemption. Da gab es nämlich tatsächlich einen Zombie-DLC, wo du dann quasi in dieser Western-Welt, die man eh schon kannte, die von Zombies bevölkert war. Und das war unfassbar gut. Ich habe Riesenspaß gehabt. Und da möchte ich noch schließen mit meinem Lieblingsfilmtitel, in dem Zombie vorkommt, nämlich die deutsche, also quasi der deutsche Titel eines italienischen Zombie-Films. Der hieß nämlich Ein Zombie hing am Glockenseil. Ist es nicht ein wunderschöner Titel?
Ist ein wunderschöner Titel.
Ja, im Original Paura nella città dei morti viventi. Was auch immer das heißt. Das heißt, morti viventi ist lebende Tote, ne? Die Stadt der lebenden Toten, also dann irgendwie Paura nella, weiß ich nicht, und città dei morti viventi, Stadt der lebenden Toten. Auf jeden Fall ist es nicht Ein Zombie hing am Glockenseil. So viel steht fest.
Du, da fällt mir gerade ein, mein Vater hat ja mal Filmtitel übersetzt, so als Studentenjob, für so B-, C-Western, die irgendwo in Deutschland im Kino liefen.
Du meinst, er war das?
Es klingt danach, weil mein Vater hat den Filmtitel übersetzt, ich weiß nicht, wie der Film im Englischen hieß, aber von ihm ist Die Nacht der reitenden Leichen.
Rüdiger, jetzt packst du hier eine Bombe aus,
ja,
zum Ende, was wirklich zum Thema passt, wie die...
Jetzt zögere ich wieder. Das ist eine Geschichte, die hat mir mein Vater erzählt, da war ich ein Kind. Und jetzt, mein Gott, wahrscheinlich stimmt das gar nicht.
Hat er einen Bären aufgebunden.
Der hat mir einen Bären aufgebunden, das stimmt gar nicht. Und ich sag das hier öffentlich. Ach, vielleicht brauche ich wirklich eine Pause.
Das ist trotzdem eine tolle Geschichte.
Ja. Siehst du, das hat mein Vater sich auch gedacht. Die Nacht der reitenden Leichen. Nee, das ist von 1972, da bin ich ja schon geboren, das kann überhaupt nicht sein. Kann überhaupt nicht sein. Ich muss ihn sofort anrufen. Mein Vater hat morgen einen Impftermin. Aber ich muss meinen Vater anrufen, ob das wirklich von ihm ist. Das kann überhaupt nicht sein.
Und das ist aber mein
Spanisch.
Das klärst du bitte auf bis zu unserem Staffelstart, zum nächsten.
Damit beginnen wir.
Das ist ein richtig harter Cliffhanger.
Ja, richtig.
Ja. Hat gut. Rüdigers Vater den deutschen Titel zur Nacht der lebenden reitenden Leichen und vielleicht sogar zu Ein Zombie hing am Glockenseil verschuldet, wollte ich gerade sagen.
Sich ausgedacht. Wobei ich gerade sehe, original heißt der Film La Noche del Terror Ciego. Also das klingt eigentlich nach einer wortwörtlichen Übersetzung, Die Nacht der reitenden Leichen. Das ist was faul.
Okay. Ja, faul ist sowieso einiges, ne?
Ja,
das eben. Kann man beim Thema Zombies und überhaupt das kann man so als, das ist unser Fazit. Es ist etwas faul.
Im Starte,
Brennerpass. Okay, wir danken für die Geduld. Wir danken nochmal Matthias für das unglaubliche Teepaket, was wir brüderlich teilen werden die kommenden Tage bei einer Partie Tischtennis. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Genau.
Stay tuned, wie man früher gesagt hat.
Genau, es wird schneller gehen, als man denkt, und zack, sind wir wieder da.
Alles klar, bis bald.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.